Das Subversivste, was eine Frau tun kann, ist ihr Leben so zu erzählen, als sei es wirklich wichtig. Mona Elterhavi. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke, eine Podcast-Reihe.
Aber Gott gibt mir Stärke in Situationen, wo andere vielleicht sich nach anderen Suchtmitteln verleiten lassen würden. Und ich brauche das nicht. Und ich möchte da auch bewusst nicht in so eine Spirale verfallen. Mhm. Davor habe ich auch also Angst, weil ich denke, okay, das wird nicht langfristig mir Halt geben. Mhm. Und auch nicht die Stärke. Mhm. Im Gegenteil. Ja, ich muss ja die Verantwortung tragen für mein Kind, für mich selbst. Und ich glaube, das ist eher das Schwierige, ja, Verantwortung auch für sich selbst zu tragen.
Gott, Glaube, Religion. Obwohl Deutschland ein säkularisiertes Land ist, ist Religion für viele Menschen immer noch eine wichtige Säule ihres Alltags. Und auch Menschen, die nicht religiös sind, haben zumindest eine Vorstellung von Moral, die häufig noch in Zusammenhang mit dem Christentum oder anderen Religionen steht. Und damit hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Ich bin Eva und Lotte und ich reden heute über das Thema Religion. Denn das war tatsächlich auch immer wieder ein Thema auf der Kur. Insofern ganz grundlegend, Lotte, wie war denn die Situation auf der Kur hinsichtlich Religion?
Ganz grundlegend würde ich erstmal sagen, es war eben eine christliche Einrichtung. Bei der Einführungsveranstaltung wurde eben auch darauf hingewiesen, dass es Gebetsveranstaltungen gibt und da es auch einen Raum der Stille gibt, wo gebetet werden kann. Im Laufe dieser Mutter-Kind-Kur gab es auch verschiedene christliche Veranstaltungen, also vor allen Dingen auch hinsichtlich dessen, dass gerade Weihnachten war und die Kinder und Erwachsenen dazu aufgerufen wurden, einen Beitrag zu leisten. Es gab da auch ein Krippenspiel, da wurde halt die Geburt Christi nachgespielt und die Kinder haben verschiedene Rollen bekommen und wurden auch verkleidet und dann wurde auch bei den Tieren, es gab ja auch Tiere auf der Kur, wurde da so ein kleiner Stall eingerichtet, wo dann halt verschiedene Figuren auch aufgestellt wurden. Das zum einen, genau, dann hatte ich ja schon gesagt, es gab den Raum der Stille, da war ich auch mal drin, um Interviews durchzuführen. Das war halt ganz konkret so ein christlich eingerichteter Raum, würde ich sagen. Es gab da Instrumente, es gab verschiedene christliche Ausmalbilder, die irgendwas Christliches thematisiert haben. Ich kenne mich da tatsächlich ganz wenig aus, muss ich sagen. Genau, und dann gab es noch Bücher zum Reinlesen, also so Fragestellungen, wie finde ich zu Gott und einfach so die klassischen kleinen Prospekte, aber auch größeren Bücher, die sich irgendwie rund um das Thema Glaube, Tod, Verlust, Angst irgendwie auch im Kontext von der christlichen Religion gedreht haben. Genau, und dann gab es halt noch das Weihnachtsfest direkt am 24. Wie ich gerade schon sagte, da wurde halt das Krippenspiel mehrmals durchgeführt und man konnte in Gruppen das halt mit durchlaufen und hat da was erfahren. Am Ende wurde auch immer ein Lied gespielt. Eine der Frauen hat Gitarre gespielt und man hat so Gotteslieder gesungen. Ansonsten, ja, also es ist hin und wieder immer mal auch bei den Gruppentherapiesitzungen irgendwas hinsichtlich dessen gefallen. Aber da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es sonderlich missionarisch war, sondern dass einfach immer wieder auf dieses Angebot verwiesen wurde oder dass, also es war immer ein bisschen mit Verweis auf die Frauen, die religiös sind, wurde da schon immer mal was gesagt. Aber ich selbst habe mich da halt einfach nicht angesprochen gefühlt. Ansonsten wäre vielleicht noch interessant zu sagen, dass halt beim Essen es die Möglichkeit gab, vor allen Dingen für Muslime gab es immer eine quasi Schwein-Alternative, aber es war nicht halal, weshalb ich auch nicht so ganz sicher bin, ob das, also ich weiß, dass die Muslime, mit denen ich jetzt zum Beispiel auch am Tisch saß, die das halt gegessen haben, aber ich glaube, das war eher auch mit so einem zugedrückten Auge. Also ja. Ich glaube, es gab auch noch so eine Märchenstunde, wo, weil es eben auch gerade die Weihnachtszeit war, die Kinder zu so Weihnachtsgeschichten vorlesen, Runden kommen konnten. Also es war sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ein christliches Angebot da, was man hätte nutzen können, wenn man gewollt hätte.
Ja, ich finde es doch ganz interessant, dass das, obwohl das jetzt eigentlich nicht so eine Rolle spielen sollte in dem Zusammenhang, dann doch so viel Religiosität damit im Spiel war.
Auf jeden Fall. Also man muss ganz klar sagen, es war eine religiöse Einrichtung.
Mhm. Und bezogen auf die Frauen dort vor Ort aber, waren da viele religiös? Also es scheint ja erstmal keine Bedingungen gewesen zu sein, aber hat es dort eine Rolle gespielt?
Also ich kann nur vor allem von den Frauen, mit denen ich die Interviews geführt habe, sagen, da waren einige Muslime, wo eben Glauben und Religion eine Rolle gespielt hat in den Gesprächen. Ansonsten gab es vor Ort auch diverse Christinnen. Es gab auch eine aus Ostdeutschland, das weiß ich, weil die hatte, mit der war ich kurz im Gespräch und die hatte auch so ein Lied gesungen am Heiligabend. Ansonsten bin ich mit anderen Frauen, die, glaube ich, waren nicht so in Kontakt gekommen. Also es gab noch die eine Frau, die eher so spirituell unterwegs war und ja auch von ihrem Guru gesprochen hatte. Und so eine Yoga-Lehrerin. Ansonsten hatte ich den Eindruck, dass bei vielen Frauen einfach so ganz grundlegend so ein bisschen klar war. Also viele hatten auch gesagt, ja klar, ich wurde getauft und ja, irgendwie glaube ich schon auch an Gott oder christliche Werte finde ich sinnvoll. Und irgendwie bin ich schon auch gläubig, ja klar. Also so ganz ohne Glaube wäre es ja vielleicht auch traurig oder komisch. Aber es war irgendwie nicht so sonderlich konkret. Also nicht so, dass ich wirklich den Eindruck hatte, dass der Glaube eine besonders zentrale Rolle spielt oder dass so gestandene Christinnen sind. Also zumindest war das nicht mein Eindruck. Da war das bei den muslimischen Frauen ganz anders. Also viele von ihnen haben den Glauben sehr hervorgehoben, einfach auch aufgrund dessen, dass sie da immer wieder von so einer Stärke und so einem Halt gesprochen haben, den ihnen dieser Glaube gibt.
Also für mich ist, wenn ich eine starke Bindung zu Gott habe, dass ich dann einfach gelassener bin. Ich auf Gott auch Sachen vertraue und die Wege dann sehe, die sich dann langsam öffnen. Also manchmal ist man so voller Bäume, sieht man den Wald nicht mehr. Und so sind wir oftmals vielleicht in Situationen, wo ich dann einfach keinen anderen Blickwinkel habe. Und Gott gibt mir halt die Kraft, dann gerade in so Momenten, wo ich einfach nichts ändern kann oder nichts machen kann oder nicht weiß, ich hinterfrage halt viel. Ja, für mich muss das irgendwie, aber für viele Dinge, warum ist es jetzt so, habe ich einen Fehler gemacht? Also Selbstreflexion hatte ich ja schon gesagt. Es ist dann trotzdem, dass ich dann halt auf Gott vertraue und das Gefühl dann auch irgendwie wieder aufnehme, okay, es ist schon richtig, du hast nicht falsch gehandelt.
Und aber nicht nur Stärke, sondern auch ja, Kraft, sich behaupten zu können.
Auch wenn die anderen Personen dir irgendwas versuchen einzureden, schlechtes Gewissen machen, Schuldgefühle, gerade vielleicht die Männer. Ja, das ist ja, glaube ich, oft so, dass wenn dann halt so Schuldgefühle, gerade bei Trennung, du hast das gemacht, warum hast du unser aller Leben zerstört, so nach dem Motto. In Wirklichkeit projizieren sie ja ihr eigenes auf das andere. Und ich finde, das ist dann, wo ich, glaube ich, ein bisschen nüchterner geworden bin, wieder auf Distanz und das von mir auch abweise, dass es eigentlich nicht an mir liegt, sondern...
Mhm. Ja, das macht ja auch Sinn, dass man dann quasi jemanden im Rücken hat, der einem irgendwie Souveränität verleiht. Also gerade, wenn man sich so unsicher über die eigene Handlung ist. Und ich würde sagen, das ist ja schon ein grundlegendes Prinzip von Religion, was könnte man jetzt mal mutmaßen, vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass Gott häufig männlich gedacht wird. Aber ja, es erleichtert sicher, das eigene Handeln auf eine gewisse Art und Weise zu legitimieren.
Insgesamt würde ich trotzdem sagen, dass es eher so nebenher lief und weniger zentral war. Zumindest war das meine Wahrnehmung. Also es gab auch ein paar Frauen, die schon sowas gesagt haben wie, ja, also irgendwie... Irgendwas muss es doch da geben zwischen Himmel und Erde, das wir nicht genauer benennen können. Und da fielen dann so Worte wie Energie oder auch Spiritualität, dass da irgendwelche Dinge passieren, die wir uns mit dem Geist einfach nicht erschließen können, dass da Dinge passieren, die wir nicht sehen, sondern nur spüren. Da auch so hinsichtlich so Liebe, was so zwischen Menschen passiert und auch Kraft einfach. Woher hat man manchmal die Kraft oder den Gedanken, genau das jetzt zu tun, dass das jetzt richtig ist und so weiter. Also auch so Intuition. Genau, und dass da dann einfach irgendwie der Gedanke war, irgendwas Gottähnliches, teilweise vielleicht auch so verbunden mit der Natur, muss es doch irgendwie geben.
Ja, also ich kenne auch relativ viele Leute, die so esoterische oder auch so spirituelle Ansichten teilen. Und ich finde das immer ganz interessant, weil das ganz häufig Leute sind, die erstmal behaupten, so gar nicht gläubig zu sein. Und dann kommt es irgendwie und dann schwingt ja auch oft so eine gewisse Form der Überlegenheit mit, dass man irgendwie besser wüsste, wie die Dinge laufen. Und dann kommt man auch schnell oft zu so Diskussionen, innerhalb derer genau solche Menschen einen dann so versuchen, von ihren Gedanken zu überzeugen. Wie war das denn auf Kur? Hattest du da jemals das Gefühl, dass vielleicht auch seitens der anderen Frauen irgendwie ein missionarischer Gedanke mit dabei war?
Grundsätzlich würde ich erst mal sagen, nein. Aber es gab eine Situation, die mir schon so ein bisschen zu denken gegeben hat. Das war eine konkrete Situation, wo mich der Sohn einer Frau fragte, ob ich auch beten würde. Und ich sagte ihm halt, dass ich nicht bete. Und er fragte, warum. Und dann sagte ich ihm, dass ich nicht bete, weil ich nicht an Gott glaube. Und das fand er so ganz verwunderlich erstmal, weil das für ihn so ganz klar war, dass man an Gott glaubt. Er war auch noch irgendwie recht klein. Und dann hakte die Mutter aber ganz schnell in das Gespräch ein. Die saß da mit dabei. Und ich merkte auch, dass ich so ganz unsicher war. Kann ich das jetzt so sagen, dass ich nicht an Gott glaube? Was fragt er mich dann? Und wie, in was für einen Konflikt könnte das geraten? Und wie erkläre ich das auch kindgerecht? Und ja, jedenfalls sagte sie dann recht schnell sowas wie, naja, aber Lotte zum Beispiel, die kann aufgrund dessen, dass sie nicht an Gott glaubt, das ist eigentlich ganz traurig, das ist ganz schade, weil sie eine bestimmte Schönheit der Welt niemals so sehen können wird wie wir und weil sie ein ganz bestimmtes Glück auch niemals fühlen kann. Und ja, im Prinzip so ohne das Wunder oder die Wunder Gottes ihr Leben lebt. Und dass das ja eigentlich auch traurig ist. Und da saß ich dann irgendwie auch so da und dachte, okay. Also ja. Es fühlte sich blöd an, einfach so ein bisschen, als wäre so mein Leben, meine Gefühlswelt defizitär und habe mich dann auch ganz blöd zurückgelassen damit gefühlt und wusste auch nicht so richtig, was ich dem erwidern soll, weil es einfach so rüberkam, als wäre mein Dasein halt so ein bisschen mangelhaft aufgrund so einer Gott, aufgrund dessen, dass es ein gottloses Dasein ist.
Und hättest du aber jemals quasi versucht, den Frauen irgendwie deine Überzeugung, also deine atheistische Überzeugung da irgendwie aufzudrücken oder gab es da auch Diskussionen?
Also ich habe so eine Diskussion geführt und ich fand es auch ganz spannend und wir haben auch, wie ich fand, ganz interessant gestritten. Allerdings halt, die Kinder waren halt super oft dabei und da fand ich das dann oft ein bisschen schwieriger. Also einfach auch, weil ich das Gefühl hatte, da ist einfach eine viel stärkere Gefühlswelt und Betroffenheit und eine Identität, was sehr Existenzielles, was ich angreife, wenn ich dazu was sage, weshalb ich da, wenn Kinder dabei waren, eher ein bisschen verhaltener war, wenn wir alleine waren, schon sehr stark klar gemacht habe, wie ich dazu stehe und was ich darüber denke und okay. Auch, dass ich ganz klar Atheistin bin.
Aber jetzt nicht, dass du versucht hast, die anderen auch zu Atheistinnen zu machen. Also ansonsten könnte man ja auch von einem missionarischen Feldzug sprechen.
Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich den Eindruck hatte, dass vor allen Dingen in so Situationen, wo eine Frau vielleicht dazu tendiert hat, ihr ganzes Unglück als Herausforderung, die Gott ihr stellt, zu denken, dass dann schon manchmal der Impuls war zu sagen, so kommst du aus der Nummer aber nicht raus. Also so wirst du es immer eher als Test und als eine Sache, die du zu bewältigen hast, statt vielleicht auch ein Stück weit die Verhältnisse heranzuziehen oder ganz klar eine beschissene Situation als solche zu benennen, die nicht so zu sein hat, weil irgendwer das so will, sondern die eben scheiße ist, weil Verhältnisse scheiße sind. Und da dachte ich manchmal, wir kommen an der Stelle nicht weiter, wenn wir davon ausgehen, dass das so zu sein hat und dass das so was Schicksalhaftes hat.
So, oder warum, ja, hat man genau das, was man eigentlich nie wollte, im Leben bekommen? Wird man damit geprüft, ne? Mhm. Oder wenn man, wo ich dann auch Gott um Vergebung gebeten habe, okay, ich habe früher so groß gebrotzt, ich will nie einen Mann haben, der raucht, der, so ein Türke, habe ich mal als Beispiel gesagt, ja, der dann sein Leben gelebt hat und dann eine muslimische Frau heiratet und wirklich so auch, ne, auch immer so meinen Freundinnen im Studium und allen so geprotzt irgendwie so, boah, das würde ich doch nie machen. Und dann habe ich einen Raucher geheiratet, dann habe ich einen mit den türkischen Wurzeln geheiratet.
Da kann ich mir schon vorstellen, dass ich manchmal auch, ja, wie du sagst, jetzt so missionarisch oder so unterwegs war, aber es ist an sich nicht meine Art und ich kann es auch nicht leiden, Leute zu missionieren.
Da sind wir ja schon voll an dem Knackpunkt, auf den ich und du vielleicht ein bisschen hinaus wollen und worüber wir auch gleich noch ein bisschen mehr sprechen, nämlich dass Religion vielleicht gerade dann problematisch wird, wenn es nicht mehr nur so eine persönliche Sache ist, sondern wenn es auch gesellschaftlich wird. Und wie gesagt, ob jetzt in dem Beispiel bei dir oder auch bei spirituellen oder auch esoterischen Menschen, ist das dann ja ganz schnell der Fall. Da wird dann immer schnell so eine Unterscheidung der richtigen und falschen Lebensweise vorgenommen oder auch der richtigen und falschen Betrachtungsweise. Sei es jetzt eben, wie man an Dinge herangeht, sei es Essen, seien es Beziehungen. Und ich meine, ich kann das nachvollziehen, was die Frauen gesagt haben und mit der persönlichen Stärke und auch mit dem Rückhalt. Und ich persönlich finde Religion ja auch sehr spannend und auch die theoretischen Auseinandersetzungen mit Schriften und so weiter, die ja schon auch immer einen gewissen Interpretationsspielraum lassen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass Religion prinzipiell schnell die Gefahr eines gewissen Dogmatismus birgt. Also wenn man es so betrachtet, dass hinter Regeln eine Macht steht, die letztlich nicht hinterfragt werden darf, stellt sich für mich auch die Frage, welchen Einfluss denn Religion dann auch auf die gesellschaftlichen Ansichten der Frauen dort hatte und inwieweit Religion, so wie du es gerade gesagt hast, nicht auch gesellschaftliche Veränderungen verhindert, eben gerade dadurch, dass man bestimmte Sachen nicht mehr hinterfragt, sondern die als Gott gegeben und damit unumstößlich ansieht.
Ja, einfach auch so Rollen, in die man sich fügt. Also so die Männerrolle, die Frauenrolle. Das ist ja teilweise innerhalb so religiöser Schriften auch nochmal so vereitelt oder weiß nicht, wie man sagen soll.
Naja, und wenn man sich anguckt in der Geschichte, die krassen gesellschaftlichen Veränderungen in Europa zum Beispiel, die waren ja auch immer oder oft mit einem Rückgang der Bedeutung von Religion verbunden. Also in dem Moment, wo irgendwie die Vernunft als gesamtgesellschaftliche Aufgabe oder als gesamtgesellschaftliches Ziel oder als Wert irgendwie an Bedeutung gewonnen hat, war das ja immer mit einem Bedeutungsverlust der Religion verbunden, mit dem sie auch heute noch zu kämpfen hat, also insbesondere im Christentum. Bei anderen ist das jetzt vielleicht nicht ganz so der Fall, aber wenn ich von Deutschland ausgehe, und da habe ich nun mal den meisten Plan von, dann ist das ja auf jeden Fall sehr markant.
Inzwischen sind ja auch viele Religionen sehr viel weltlicher, wahrscheinlich auch einfach, um Leute mit ihren Problemen abzuholen. Mhm. Und dennoch gibt es viele Religionen, die eher auf, ich würde sagen, Unterdrückung basieren und wo das Religiöse eben schnell politisch wird. Mhm. Und wenn das nicht getrennt wird, dann eben auch einfach problematisch, wie zum Beispiel bei Fundamentalisten, zum Beispiel Evangelikale oder auch Islamisten. Und im Zusammenhang mit der Kur würde ich schon klar sagen, dass manche Haltungen zu bestimmten Themen ganz klar einfach religiös beeinflusst waren. Also dass ganz klar war, dass die Religion hier einfach vorgibt, wie über eine bestimmte Sache gedacht wird, was verboten ist, was Haram ist, mhm, beispielsweise, was nicht klar geht.
Und dann aber auch gar nicht irgendwie manchmal vielleicht auch mit so einem gewissen, naja, es ist schade, aber so ist es halt in meiner Religion. Oder war, mhm, das auch wirklich immer so, nee, das macht absolut Sinn und das würde ich sowieso auch so denken? Also wie war das?
Ich hatte bei den meisten Frauen den Eindruck, dass es da immer auch an Widersprüche geraten ist. Und dass, mhm, dann aber die Frage war, wie löst man das jetzt auf? Weil irgendwie ist der Glaube da und der gibt was vor. Irgendwie habe ich aber auch schon andere Einflüsse und andere Gedanken dazu gehabt. Und dann, ich hatte immer den Eindruck, dass es an dem Punkt des Widerspruchs nicht weiterging und dass der nicht aufgelöst werden konnte. Und dann war das irgendwie eher so ein, naja, dann, ja, es ist irgendwie so.
Okay, krass. Also ja, obwohl, wahrscheinlich kennt man das von sich selber auch und müsste dann auch mal ein bisschen genauer hingucken. Ich meine, Widersprüche, da wird es halt immer schwierig. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, das ist halt so ein grundlegendes Ding bei Religion. Wir reden ja jetzt schon insgesamt viel über den Islam und auch über Muslime vor allem. Einfach weil das ja auf Kur auch wahrscheinlich die am meisten oder am stärksten dann bei den Frauen vertretene Religion war oder mit denen du am meisten gesprochen hast.
Ja, mit den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, auf jeden Fall, genau, im intensiven Gespräch war. Sonst war es ganz klar christlich dominiert.
Mhm. Ja. Aber da ist ja nun ganz zentral die Kopftuchdebatte, an der man nicht wirklich vorbeikommt und die ja auch in den Interviews thematisiert wurde. Wie war das genau? Was wurde da dazu gesagt?
Die Kopftuchdebatte hat speziell eigentlich nur bei einer Frau, mit der ich darüber ins Gespräch kam, eine Rolle gespielt. Sie hatte mir auch einen Prospekt dazu gezeigt, wo so eine Begründung drin stand, warum die Muslima das Kopftuch trägt. Und genau, da, sie hatte da eine ganz klar positive Haltung zu. Sie hat auch selbst eins getragen. Allerdings nicht so sonderlich streng, sondern man hat schon ihre Haare auch so gesehen.
Also ich bin religiös und aufgeklärt aufgewachsen. Ja, ich denke mal, ich bin eher konservativ-liberal. Also beides. Und Kopftuch habe ich aus Überzeugung aufgezogen. Habe auch so Phasen gehabt, wo ich es mal abgelegt habe. Und dann mich viel mit Glaube beschäftigt habe und dann halt aus Überzeugung richtig. Ne? Grundsätzlich ist es eine Überzeugungsfrage, warum ich Kopftuch trage. Ist halt, dass ich mich als Dienerin Gottes sehe. Und heißt aber nicht, dass ich eingeschränkt bin. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil, ich finde mich mit Kopftuch lockerer. Ich bin entspannter. Ich verstecke bewusst meine Haare. Ich verstecke bewusst meine weiblichen Rundungen vor Männern, um halt diese Übersexualisierung in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Und eben, ja, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, es passieren Seitensprünge, das ist Fakt, ja, dass es halt zu solchen Dingen kommt. Aber ich finde, so eine etwas distanzierte Gesellschaft wäre angebrachter als zu viel Mischmasch und zu viel locker, zu viele Freiheiten, weil man da nirgendwo mehr Grenzen hat.
Ja, also für Sie ist es ja eindeutig positiv konnotiert. Ich muss gestehen, dass es für mich einfach nach wie vor sehr problematisch ist, das Kopftuch. Mhm. Da ich das schon als ein Instrument der Unterdrückung betrachte. Also, mhm, und weil ich auch finde, dass das, was es impliziert, was das Männer-Frauen-Verhältnis angeht, eindeutig ein sehr patriarchales ist. Nichtsdestotrotz finde ich es natürlich auch immer schwierig, dann gerade in dem Zusammenhang mit Rassismus, wenn dann Frauen, die ein Kopftuch tragen, dafür verurteilt werden und wenn ihnen da in dem Moment auch eine gewisse Form der Selbstbestimmung aberkannt wird.
Ich finde, ich bin emanzipiert, ich bin integriert, ja, so diese ganzen Begriffe, unter die man sich plötzlich unterordnen muss oder einordnen muss, gezwungenermaßen, weil man ja Migrationshintergrund hat. Und als Muslima muss ich sagen, ich hatte im Leben zwar Diskriminierung, Rassismus erfahren, aber mit meinem Kopftuch hatte ich keine Hindernisse im Leben. Weder Karriere, noch eine Arbeit zu finden, noch meine Persönlichkeit zu entwickeln. Ganz im Gegenteil, das hat mich stärker gemacht, macht mich glaubwürdiger. Das macht, zeigt Loyalität und auch eine Lebenshaltung. Und das ist gut so, dass das von vornherein für andere sichtbar und klar ist. Ich bin auch, denke ich, offen. Das zeige ich auch durch mein Kopftuch und durch meine Haltung, durch das Lächeln vielleicht, dass ich da vielleicht durch die verschiedenen Farben, die ich dann auch trage, weil ich die Erfahrung mit dem schwarzen Kopftuch, was meine Lieblingsfarbe ist, durch den 11. September halt sehr negativ geprägt war und dann halt einfach auf den Magazinen immer eine muslimische Frau, Stern und Spiegel, was sie dann mal alles mit der muslimischen Frau gemacht haben, das finde ich, ist total mies.
Weil man auch Gefahr läuft, sich irgendwie über die Personen zu stellen und ich dann schon eher für einen solidarischen Umgang bin. Allerdings finde ich es ganz, ganz schwierig, diese Debatte zu führen, wenn Frauen das so als durch die Bank weg religiöses und selbstbestimmtes und teilweise auch emanzipiertes Mittel begreifen.
Ich finde es eine Debatte, die auf jeden Fall sehr differenziert diskutiert werden muss und würde jetzt vielleicht dazu sagen, dass ich mich ganz grundsätzlich mit Frauen, die unter diversen Unterdrückungen leiden, solidarisieren möchte und aber eben auch sehr mit den Frauen, die eben den Mut haben, zu sagen, ich setze dieses Kopftuch ab mit allen Konsequenzen, die das nach sich zieht innerhalb der Community und ja innerhalb so einer Glaubensgemeinschaft. Und das ist ja nicht selten super heftig und hat mit Verfolgung und ja, also zieht einfach krasse Konsequenzen nach sich. Und da finde ich es, ich Frauen, die ein Kopftuch tragen, nicht absprechen, dass sie ja emanzipiert sind, dass sie Feministinnen sind. Man müsste dann auch noch mal viel konkreter sprechen, was meint man, ne, Emanzipation und so weiter. Das sind jetzt auch so viele große Begriffe dabei, aber.
Und da muss man vielleicht auch klar trennen zwischen der gesellschaftlichen Bedeutung von Kopftüchern und dass man es gesamtgesellschaftlich einfach dafür ausspricht, dass Frauen darauf verzichten können und dann aber im persönlichen Fall nochmal guckt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn jetzt alle Frauen persönlich sagen, das ist kein Unterdrückungsinstrument und auch nicht hinterfragen, was denn da eine Rolle spielt, warum sie das überhaupt tragen, dann wird es auch schwierig, gesamtgesellschaftlich gesehen.
Na, und es arbeitet ja trotzdem immer noch, das habe ich auch in dem Prospekt gelesen, ganz klar mit so einfach Annahmen. So sind Männer und so sind Frauen und Frauen müssen da eben auch ihre Reize verbergen. Und wenn man darüber nachdenkt, mit was für Annahmen über Menschen, über Mann und Frau, über die Verhältnisse, das arbeitet.
Ich finde es auch für Männer schwierig, ja, wenn sie überall, sie ticken halt auf visuelle Reize anders als Frauen. Das ist biologisch erwiesen, wissenschaftlich erwiesen, dass es so ist, dass klar ein roter Lippenstift Männer anziehend wirkt und eine Frau auch natürlich attraktiver macht und eine Frau bewusst Schminke und so weiter ansetzt, aber dass man das halt für Gott auch verzichten kann oder vielleicht auch um dem Partner treu zu sein und dass man das halt dann zu Hause macht oder dass ich ja in dem erlaubten Maße zu Hause alles Mögliche tragen und mich schminken und auch mich stylen kann und auch in so Gesellschaften, wo Hochzeiten zum Beispiel sind und nur Frauen da sind, kann ich halt auch mich locker und lässig und weiblich zeigen. Will man ja dann gerne auch.
Inwieweit wurde das denn überhaupt thematisiert oder auch problematisiert, welches Geschlechterverhältnis der Islam insbesondere da propagiert?
Problematisiert, würde ich sagen, wurde es eher weniger.
Ehre. Ja, ich finde das schön, eine Frau zu sein. Genau.
Okay. Gibt es auch Dinge, die du doof findest daran?
Nee, eigentlich nicht. Das ist toll, Mutter zu werden. Und ich finde das toll. Also ich habe nie gedacht, ein Mann zu werden. Ehrlich, ich finde das schön. Ich genieße mein Leben eigentlich. Ich mag das. Ich mag mein Leben.
Aber es gab auch andere Sachen, die da thematisiert wurden, unter anderem eben auch das Thema Abtreibung, also im Kontext von Religion und Glaube. Und da sieht man dann schon, dass das einen relativ starken Einfluss darauf hatte, wie sie sich zu bestimmten Dingen geäußert haben, wie sie über Sachen gedacht haben.
Aus meiner Überzeugung würde ich das jetzt einfach so auch nicht machen. Also ich bin davon überzeugt, dass das, was Gott mir gegeben hat, soweit wie es geht, würde ich das behalten. Es sei denn, es sind irgendwelche Krankheits-, so ganz gravierende Sachen, wo man zum Beispiel wüsste, okay, das Kind würde so extrem drunter leiden, mal angenommen, Gott bewahre, es hätte keine Organe oder was weiß ich, wo, ne, oder ja, irgendwie sowas, ja, wo ich dann vielleicht auch mit meinem Gewissen zu kämpfen hätte. Aber im Grunde würde ich, also ich persönlich bin da eigentlich gegen Abtreibung. Ausnahmen sind halt diese Fälle, dass eine Frau das Recht zur Abtreibung hat, finde ich gut.
Es gab aber auf jeden Fall auch Frauen, die dann großen Widerspruch empfunden haben und sich davon auch lösen wollten. Oder wo ich so ganz viele emanzipatorische Prozesse, Kämpfe gesehen habe, von denen sie auch gesprochen haben, die sie eben, seitdem sie klein sind, führen. Einfach durch diesen Konflikt irgendwie in Deutschland groß zu werden und teilweise auch fernab von irgendwelchem Glauben und zu Hause aber eben in einem sehr stark religiös geprägten Kontext groß zu werden. Und das eben, was macht das auch mit mir und meinem Frauenbild? Dass die eine Frau eben davon erzählte, dass sie ihre Sachen dann auch immer eingesteckt hat, um sie dann in der Schule anzuziehen, die sie wollte. Oder eben auch zu rauchen oder zu trinken und immer die Paranoia, irgendjemand könnte das sehen.
Also ich war immer so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie eigentlich, ne? So. Irgendwie, du bist halt immer falsch, du handelst halt immer falsch und was sollen die Leute von dir denken, was sollen die Leute von uns denken? Also immer so dieses, du verhältst dich verkehrt, ne? Und ich glaube, das sitzt so tief, dass ich mich halt immer wieder selbst hinterfrage, ne? So, ist das jetzt richtig, was ich mache? Und ich glaube, das ist so, das sitzt so ganz tief, ja. Das ist so dieses immer nicht so zu dem stehen können, so hundertprozentig, was man tut, ne? Weil vielleicht ist man nicht meiner doch falsch. So.
Ja, und es ist ja auch immer ein Kampf. Also du musst ja scheinbar alles, was du machst, ständig vor irgendwem rechtfertigen.
Musste ich,
legitimieren.
Ja. Muss ich nicht mehr, aber ich kann es halt trotzdem nicht, ne? Kann es nicht so richtig ablegen, ne?
Voll.
So dieses, als ich noch in Bochum gelebt habe, da wo ich halt aufgewachsen bin, da hatte ich mal so Verfolgungswahn, ohne es zu merken, ne? Weil, wenn ich mal in der Stadt war und ne, mal mit Freunden irgendwie was trinken oder mal eine geraucht habe oder so. Und immer so dieses ständige Gucken, dass mich keiner sieht und so. Und das ist heutzutage, ich bin ja dann weggezogen vor 3 Jahren und ist auf jeden Fall entspannter, aber ich habe das immer noch.
Und sie hat dann versucht, sich daraus zu befreien, auch wenn das wohl so ganz nie möglich war.
Mhm, ja, und ich glaube, man muss sich vielleicht auch in Sachen Christentum da gar nicht so viel vormachen. Ich meine, wenn man sich ansieht, dass eine der stärksten Parteien hier in Deutschland immer noch eine christliche ist und sich immer noch auf die christlichen Werte berufen wird, sobald es um irgendwelche Krisen oder sonstiges geht, dann kann man schon auch sagen, das ist wohl auch für viele Menschen hier nicht möglich, das wirklich so loszulassen. Und auch die Ehe ist ja teilweise immer noch eine christliche Kiste, die schon auch über die Religion eine gewisse Unterdrückung gegenüber Frauen bedeutet. Ja, ich glaube, dass dieser Punkt, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Verantwortung für ihr eigenes Denken und Handeln zu übernehmen, der ja bei Religionen schon auch stark eine Rolle spielt oder wo die Religion irgendwie eine Ausflucht bietet, immer noch sehr zentral in unserer Gesellschaft ist.
Auf jeden Fall, dass das eigene Denken und Handeln beeinflusst ist durch verschiedene, ja auch, weiß ich nicht, Medien, die wir konsumieren. Mhm. Da ist ja auch mittlerweile die Informationsflut enorm riesig. Wo ziehe ich welche Informationen her und woher weiß ich nicht, von wem die kommen. Und das ist so, wie du es gerade sagst, dieses eigene Denken finde ich ganz schwierig, sich zu erstreiten. Und man ist ja auch immer im Austausch mit anderen. Mhm. Und würde sagen, da gibt es schon auch verschiedene andere Dinge, nebst Religion, die uns da stark beeinflussen. Auch verschiedene Theorien.
Ja, ich glaube auch, Religion ist so eine große Autorität, die irgendwie das freie, unabhängige Denken mit einschränkt, aber letztlich ist die Frage ja trotzdem auch so ein bisschen, wie das nun zu bewerten ist. Also kann ich mir wirklich anmaßen, wenn Religion den Menschen persönlich so viel bringen kann und Leuten irgendwie einen Sinn des Lebens zum Beispiel gibt, das wirklich abzulehnen? Wobei natürlich der Punkt, dass Religion niemals ohne Restriktionen und Regeln und dann auch irgendwie Strafen auskommt und Handlungen niemals ganz frei von dem Willen Gottes gedacht werden können, höchst problematisch ist. Aber wie geht man quasi wirklich damit um? Also ich persönlich würde immer sagen, so jeder Mensch soll von mir aus glauben. Ich denke eher, das ganze Konstrukt, die Religion drumherum ist das Problematische, weil Leute dann anfangen, irgendwie diese Regeln über alles andere zu stellen.
Ja, spannendes Thema und auf jeden Fall immer wichtig, das super differenziert zu betrachten. Und gerade weil da ja eben auch Gefühle eine große Rolle spielen, die man nicht verletzen möchte und trotzdem diskutieren und Fragen stellen will.
Also trotzdem versuchen, so gut wie möglich offen zu bleiben und aber auch seine eigenen versteckten Autoritäten vielleicht ab und an mal hinterfragen. Genau, wir sind am Ende dieser Folge angelangt und in der nächsten Folge geht es um Sehnsüchte und um Beziehungen.
Sehnsüchte ganz allgemein, Sehnsüchte im Kontext von Beziehungen, Beziehungen im Kontext von Sehnsucht.
Ja,
und an der Stelle nochmal der Aufruf an euch alle, bitte schickt uns an revolte-jetzt@riseup.net alles, was ihr in der letzten großen finalen Folge unserer ersten wunderbaren Staffel uns mitteilen wollt, den anderen HörerInnen mitteilen wollt. Fragen, Kritik, Anregungen, irgendwelche Einflüsse, alles, was euch einfällt, was ihr sagen wollt, Grüße, schickt es uns. Wir freuen uns ganz doll drauf und spielen das dann in der letzten Folge ab.
Genau, und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss und bis nächste Woche.
Bis bald. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke, eine Podcast-Reihe.